SWR 2 Forum.
Massenhaft allein vereinsamt unsere Gesellschaft. Am Mikrofon ist Sonja Striegel. Der Arzt und Hirnforscher Professor Manfred Spitzer hält Einsamkeit für eine Krankheit und warnt vor einer Epidemie. 9 Studien zufolge ist bereits jeder 10. Deutsche davon betroffen. Männer wie Frauen, Alte wie Junge. Wer chronisch einsam ist, nimmt die Welt als bedrohlich wahr, er koppelt sich innerlich von anderen Menschen ab und damit schadet er seiner Seele und seinem Körper, weshalb Einsame häufiger an Krebs, an Herzinfarkt, Schlaganfall, Depressionen und Demenz erkranken. In diesem SWR2-Forum wollen wir darüber diskutieren, warum so viele Menschen in Deutschland vereinsamen. Haben wir verlernt, tiefe Beziehungen zu pflegen? Oder kommen wir einfach nicht allein mit uns klar? Ich begrüße dazu Professor Manfred Spitzer. Er leitet die Psychiatrische Universitätsklinik in Ulm. Von ihm ist im März das Buch Einsamkeit, die unerkannte Krankheit erschienen. Herr Spitzer, warum ist Einsamkeit mehr als ein Zustand, nämlich eine Krankheit?
Nun, ein Zustand ist die soziale Isolation, die kann man von Einsamkeit unterscheiden. Und Einsamkeit ist das Gefühl, das subjektive Erleben, allein zu sein. Das ist was anderes und diese Einsamkeit, erlebe ich als Psychiater eben sehr häufig, die hat zugenommen. Es gibt einen Trend tatsächlich zur sozialen Isolation, aber eben auch zur Einsamkeit und der ist insgesamt besorgniserregend.
Wenn man von Krankheit spricht, dann denkt man natürlich, ich kann dann irgendwann zum Arzt gehen und mich dort wegen Einsamkeit krank schreiben lassen. Ist das das, was Sie wollen?
Um Gottes Willen, nein. Ich möchte eher, dass man Prophylaxe betreibt. Man soll ja nicht krank werden, sondern wissen um die ganz negativen Effekte. Und wenn man das weiß, dann kann man sich ja auch vielleicht entsprechend verhalten. Ist im Grunde genommen so wie bei anderen Krankheiten auch. Die beste Therapie ist schlechter als die Prophylaxe, nämlich gar nicht erst krank werden.
Dr. Ulrike von Lersner ist Psychologin an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie arbeitet auch als Psychotherapeutin in eigener Praxis, unter anderem mit Kindern und mit Flüchtlingen. Frau von Lersner, halten Sie Einsamkeit ebenfalls für eine Krankheit?
Ich tue mich ein bisschen schwer damit, das als Krankheit zu bezeichnen, aber Herr Spitzer hat es ja gerade auch schon ein bisschen relativiert. Ich sehe Einsamkeit eher als Ursache oder Folge von Erkrankungen. Was ich bei uns in der Praxis beobachte, ist, es kommen vermehrt Patienten, wo wir bei näherem Hinschauen mit dem Thema Einsamkeit zu tun haben. Und das eben tatsächlich ein zunehmendes Problem ist. Andererseits muss ich sagen, wir als Therapeuten sehen die Fähigkeit, alleine zu sein oder auch mal Leerlauf zu haben, eher auch als Ziel einer Therapie. Also mit sich aushalten können, nicht immer in Kontakt zu sein. Insofern hat es viele Facetten.
Das ist eine wichtige Unterscheidung, glaube ich. Allein sein können ist etwas anderes, als wirklich langfristig oder chronisch unter Einsamkeit zu leiden. Dr. Christoph Quarch ist Philosoph, Publizist und Theologe und er bietet Seminare zu Lebens- und Sinnfragen an. Herr Quarch, Einsamkeit als Krankheit des Einzelnen oder als Erkrankung der Gesellschaft vielleicht? Was meinen Sie?
Sowohl das auch, aber vor allen Dingen Letzteres. Mir scheint Einsamkeit tatsächlich, die Einsamkeit des Einzelnen, das Symptom einer kollektiven Erkrankung zu sein. Der Volksmund sagt ja nicht zufällig, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und mir scheint es, dass das Denken, das wir in unserer Gesellschaft kultivieren und pflegen, dazu führt, dass Einsamkeit vermehrt auftritt und dann tatsächlich Folgen zeitigt, die man mit Krankheit beschreiben kann.
Das Thema Einsamkeit ist in diesem Jahr besonders oft in den Medien aufgetaucht, nicht nur durch das Buch von Herrn Spitzer. Es wurden auch einige Studien veröffentlicht und darin heißt es übereinstimmend, dass etwa jeder 10. einsam ist und unter den sehr alten Menschen und auch bei denjenigen, die um die Mitte 30 sind, sind es noch mehr. Herr Spitzer, wieso ist das so?
Na, es geht um die Älteren und um die, ich sag mal, nach dem, was ich mir erarbeitet habe an vielen Daten, die es dazu ja gibt, hat man eben zwei Höhepunkte der Kurve, wie häufig ist denn Einsamkeit im Leben. Und das eine betrifft das beginnende Erwachsenenalter, ausgehende Jugend und das zweite ist tatsächlich das Alter. In beiden Fällen, das ist interessant, sind es vor allem Mädchen bzw. ältere Frauen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Im beginnenden Erwachsenenalter sind die Mädchen, nachdem sie in jungen Jahren eher sozialer integriert waren als die Jungs, die ja oft so auch mal ein bisschen Einzelgänger sind. Bei vielen klappt das dann irgendwann sozial nicht mehr und dann werden sie tatsächlich einsam und da ist die Einsamkeit doppelt so hoch wie bei Jungs, so mit 18 bis 20. Und dann ist es natürlich so, dass Frauen länger leben. 8 Jahre im Schnitt überlebt die Frau den Mann und wir haben eine Alterseinsamkeit, die vor allem eine weibliche Alterseinsamkeit ist.
Sind das nicht schon die beiden unterschiedlichen Ursachen für Einsamkeit, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, bei diesen beiden Gruppen, die so besonders stark unter Einsamkeit leiden? Bei den jungen Frauen ist es vielleicht eher eine innere Vereinsamung und bei den älteren Frauen dann doch tatsächlich mehr das Alleinsein, das Isoliertsein, weil die Weggefährten wegsterben.
Ganz wichtig ist, dass man auf jeden Fall das Erleben, das nennen wir ja Einsamkeit, wenn man es mal genau nimmt, und das objektive Faktum der sozialen Isolation, also Alleinsein, dass wir das unterscheiden müssen. Denn die soziale Isolation, die hat dann Folgen, und so kann man sagen, ist Einsamkeit eine Folge der sozialen Isolation. Umgekehrt hat das Erleben von Einsamkeit natürlich auch Folgen, und das kann dann zur sozialen Isolation führen. Also es gibt hier Teufelskreise, die, wenn sie mal anfangen, dann sich selbst verstärken, und es ist ziemlich wichtig, die zu betrachten, zu kennen und dann eben auch zu überlegen, wie komme ich da raus.
Ich finde es interessant, in dem Zusammenhang danach zu fragen, wie denn eigentlich dieses subjektive Gefühl der Einsamkeit entsteht, was dafür die Ursachen sind. Und bei der Gelegenheit, weil wir jetzt gerade über die Frauen gesprochen haben, ist mir eine Zahl in Erinnerung, die ich gelesen habe, nämlich, dass bei Frauen sehr oft als Grund für diese subjektiv empfundene Einsamkeit angegeben wird, dass potenzielle Partner den eigenen Erwartungen nicht entsprechen. Und da bin ich aufgemerkt, weil offenbar die eigene Erwartungshaltung an das Leben für das Empfinden der Einsamkeit eine ganz große Rolle spielt. Mir scheint es tatsächlich so zu sein, dass wir heute uns angewöhnt haben, sehr oft mit der Grundhaltung in die Welt zu schauen, erfüllt die Welt mir meine Erwartungen? Und uns vielleicht auch etwas öfter fragen sollten, ob wir denn auch die Erwartungen der Welt zu erfüllen vermögen.
Sie denken, die Welt ist eine Welt voller Egoisten und Egozentriker, die verlernt haben, Kompromisse einzugehen und Beziehungen, sage ich mal, als Ware eher empfinden und weniger als einen langfristigen Prozess des Gebens und Nehmens. Ich überspitze das jetzt ein bisschen.
Ja, das würde ich gar nicht so sehr sagen. Ich denke, die Welt ist etwas, wenn wir mal von diesem großen Begriff reden dürfen, was uns eigentlich ständig anspricht, was uns etwas zu sagen hat, was uns in gewisser Hinsicht auch in Anspruch nimmt. Und die Fähigkeit, auf das zu lauschen, was uns denn eigentlich gesagt wird, dieses Zuhören können zu dem, was andere Menschen mir sagen, aber auch was in der Welt um mich herum geschieht, ist letztlich das, was eben so etwas wie Zugehörigkeit stiftet. Wenn wir aber nicht mehr zuhören können, sondern immer nur fragen, wie kann ich meine Wünsche und Bedürfnisse in dieser Welt befriedigen, dann laufe ich Gefahr, aus dieser großen Konversation mit der Welt auszusteigen. Und ich denke, dass dann die Gefahr für dieses subjektive Einsamkeitsempfinden umso größer ist.
Frau von Lersner, in der therapeutischen Praxis, ist das das, was Sie auch beobachten?
Es brennt mir tatsächlich auf den Nägeln, darauf zu reagieren. Ich würde mitgehen, was Herr Quarch sagt. Ich sehe aber bei uns in der Praxis tatsächlich auch die andere Seite, nämlich einen enormen Druck, der gerade auf den eben schon angesprochenen jungen Frauen liegt oder den, die zumindest als solchen empfinden. Also nicht nur, ich gehe in die Welt und erwarte, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden, sondern ganz viel auch, erfülle ich denn die Erwartung, die die Welt an mich stellt? Also dort einen enormen Druck, wo die, also gerade die jungen Frauen das Gefühl haben, den erfülle ich nicht. Und ich genüge eigentlich permanent nicht und ziehe mich lieber zurück, als zu scheitern, ne?
Wenn diese jungen Frauen bei Ihnen in der Praxis sind, kommen die denn schon in der ersten Sitzung mit dem Thema Einsamkeit überhaupt oder kommen die nicht wegen anderer Symptome?
Ja, die kommen ganz sicher wegen anderer Symptome. Einsamkeit ist was wir erst mühsam rausarbeiten müssen und manchmal nennen wir es dann oder häufig nennen wir es auch nicht Einsamkeit. Womit die häufig kommen, sind Depressionen, Angststörungen oder ganz häufig eben auch Essstörungen, wo es dann eben darum geht, auch wieder um dieses, ich möchte eine Norm erfüllen, ne, zumindest körperlich und schaffe das nicht. Möchte zumindest das kontrollieren können, weil die Welt mir ringsherum so unkontrollierbar erscheint.
Es ist doch auch wichtig, dass dieses Thema aus der Tabuzone herauskommt, denn wer analysiert seinen eigenen Zustand so, dass er wirklich klar sagen kann, ich bin einsam und ich muss jetzt aktiv werden. Also ich denke, ein erfolgreicher Manager oder eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die schämen sich auch unter Umständen zuzugeben, ja, dass er oder sie einsam ist, weil das gehört natürlich gar nicht zum Selbstbild dazu.
Richtig. Und neben diesen psychologischen, psychiatrischen Fakten gibt es aber eben auch, und da hat ja Herr Quarch darauf hingewiesen, solche sozusagen kulturelle Trends. Und der Trend, der Strom, in dem wir da alle gerade schwimmen, der begünstigt bestimmte Entwicklungen. Man kann sagen, na ja, früher war alles besser, dass der Spitzer, der meckert wieder mal über irgendwelche Zustände und so weiter. Das kann man mir vorwerfen. Deswegen habe ich mir auch wieder besonders viel Mühe gegeben, Fakten zu zitieren. Also zum Beispiel das Faktum, dass eine große Studie an über einer 750.000 Büchern, die zwischen 1960 und ein paar 2000 ungrad publiziert wurden, einfach mal, wo man Wörter gezählt hat in den Büchern. Das Wort Ich wird immer häufiger und das Wort wir wird immer weniger. Wenn man die Haushalte sich anschaut, die Single-Haushalte, die haben in den letzten paar Jahren um 2-3 Millionen zugenommen und die mehr als Paarhaushalte, also 3 und noch mehr, die haben etwa um die gleiche Zahl abgenommen und die Paarhaushalte sind gleich geblieben. Also wir haben tatsächlich objektive Maße der zunehmenden, ich sag mal, Ich-Bezogenheit, das ist auf der Erlebnisseite, und auch der zunehmenden sozialen Isolation. Und wenn man jetzt noch weiß, das verstärkt sich gegenseitig, und wenn man dann noch weiß, deswegen habe ich ja mal das so ins Medizinische gebracht, dass Einsamkeit ein höheres Todesrisiko hat als Rauchen, Alkoholismus, Übergewicht oder hoher Blutdruck, dann weiß man, wovor wir hier stehen und wie
gesellschaftliche Bedeutung ist das. Sie schreiben schmerzhaft, ansteckend, tödlich, die Situation ist dramatisch.
Ja, genau das ist es auch. Also es gibt schöne Studien, die zeigen, dass da, wo wir Einsamkeit erleben, erleben wir auch Schmerzen, was ja auch dazu führt, dass einsame Menschen oft einen Schmerzmittelmissbrauch betreiben. Und man weiß mittlerweile, dass es sogar hilft, dass Schmerzmittel bei Einsamkeit helfen. Es ist bloß nicht gut, diese Therapie zu machen, weil wir bessere Methoden haben, mit Einsamkeit klarzukommen, als Schmerzmittel einzunehmen. Aber das hilft sogar, weil Einsamkeit und Schmerzen im Gehirn im genau gleichen Bereich verarbeitet werden.
Ich würde gerne nochmal bei diesem Stichwort des Selbstbildes einsteigen, mit dem der Spitzer gerade seine Äußerung begonnen hatte, und nochmal auf das zurückkommen, was Frau von Lerster gesagt hat. Denn in der Tat, mir scheint es auch so zu sein, dass das Selbstbild, was von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft gegenwärtig jederzeit kommuniziert wird, Mitverursacher ist für das, was wir dort an zunehmender Einsamkeit in der Gesellschaft beobachten müssen. Und da bin ich auch ganz bei der Spitze. Dieser Trend, das Ich immer stärker in den Vordergrund zu rücken, ist tatsächlich allgegenwärtig. Man braucht sich bloß die Titel von einschlägigen Zeitschriften anzuschauen, wo es ständig nur darum geht, jetzt bist du dran, schau, dass du zurechtkommst, bring deine Schäfchen ins Trockene, gönn dir mal was. Das heißt, wir sind sehr dazu angehalten, als ein selbstbewusster, selbstständiger, eigenständiger Unternehmer unseres eigenen Lebens durch die Welt zu gehen, der seine Mitmenschen vorwiegend als Konkurrenten betrachtet, gegen die er sich durchsetzen muss. Dieses Menschenbild hat eine lange Geschichte, da könnte man jetzt von Thomas Hobbes erzählen, aber das will ich alles lieber nicht tun. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir tatsächlich ein gesellschaftliches Klima geschaffen haben, in dem so etwas wie eine Haltung des Einzelkämpfertums kultiviert und generiert wird. Das hat auch was mit der Überdominanz des Ökonomischen in unserer Welt zu tun. Und ich glaube, das ist wichtig, sich klarzumachen, weil es deutlich macht, Einsamkeit ist nicht irgendwie verursacht durch den Einzelnen, die einzelne Person. Die ist mehr oder weniger Symptomträger einer kollektiven Erkrankung. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Frauen, mit denen Frau von Lersner arbeitet, in diesen schwerwiegenden Konflikt kommen, weil es gibt in ihnen einfach auch diese Spannung zwischen dem, was die Gesellschaft von ihnen erwartet, nämlich die taffe Powerfrau zu sein, die da draußen ihren Mann steht, am besten wunderbare Mutter ist, erfolgreiche Geschäftsfrau, super aussieht und top trainiert ist. Und gleichzeitig gibt es dieses Bedürfnis nach sozialer Nähe, und das ist einfach unmöglich unter einen Hut zu kriegen. Dass da die Menschen krank werden, das wundert mich nicht.
Ich denke, wo man das besonders gut auch beobachten kann, ist an Menschen, die aus anderen Kulturen zu uns kommen. Es wurde ja eingangs gesagt, dass das auch eine Zielgruppe ist, mit der wir es bei uns in der Praxis viel zu tun haben und wo wir erleben, dass Menschen, die aus kollektivistisch geprägten Kulturen zu uns kommen und sagen, wir finden das so erstrebenswert, diesen Individualismus, und wünschen uns, Teil dessen zu sein und den Zwängen auch zu entkommen, die so ein Kollektiv mit sich bringt. Und diese Menschen im Rahmen ihres Integrationsprozesses durchlaufen die in eine extreme Phase von Einsamkeit. Und da können wir das nochmal so im Schnelldurchlauf sehen, was vielleicht unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat.
Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen, damit es nicht ganz so abstrakt bleibt, Frau von Lerster?
Ich kann es versuchen, ja. Also interessanterweise erlebe ich das, da gibt es auch inzwischen schon Publikationen zu, vor allem unter polnischen Migranten, die uns ja auf den ersten Blick jetzt kulturell vielleicht näher sind als die syrischen Flüchtlinge, die wir jetzt auch viel in der Therapie haben. Und diese polnischen Migranten, interessanterweise häufig auch Frauen, so zwischen 30 und 40, kommen in die Therapie eigentlich mit, ich sag mal, gewöhnlichen Problemen, die wir dann häufig auch antreffen, eben Depressionen oder Ängste oder was auch immer. Wir machen am Anfang dann häufig so ein Interview, wo es auch darum geht, wo sortieren sie sich kulturell zu. Und dann sagen diese Frauen, ich bin mit 7 Jahren hergekommen, die polnische Kultur ist mir total fremd, mit Katholizismus habe ich nichts am Hut und ich bin froh, dass ich da raus bin. Und wir merken aber dann im Laufe der Therapie ganz häufig, dass es da auch so eine Negation dieses kollektivistischen Teils gibt. Und dass wir, wenn wir das rausarbeiten und sagen, okay, wir können ja mal schauen, wo sie es in ihren Alltag einbauen können, wo sie es in ihrem Leben auch umarmen können, so nennen wir es, oder begrüßen können, ne? Dann wird da plötzlich auch die Depression geringer, einfach weil das ein Teil von den Menschen ist, die ausmacht und ihre Identität auch ausmacht.
Also die soziale und die kulturelle Prägung des Menschen spielt eine sehr tief verankerte Rolle.
Ganz enorm, ja, ganz enorm. Und auch gegen den rationalen Teil des Menschen, der sich vielleicht anderes wünscht, ne?
Also das zeigt auch, wie dramatisch die Situation für manche Menschen ist, die eben mit diesen verschiedenen Ansprüchen, die wir haben und gleichzeitig mit dem, was sie mitbringen, nämlich schon eine gewisse Geborgenheit in einer Gruppe, die aber jetzt plötzlich nicht mehr da ist oder nicht mehr so da ist, wie sie mal da war. Und in diesem Zusammenhang, und das kann ich mir nicht verkneifen, muss ich eben auch mal die Medien zitieren, wer viel in Facebook ist, erlebt eben nun mal, dass die Party immer woanders gerade schöner ist. Und die vielen aufgehübschten Lebensläufe mitsamt den aufgehübschten, gefotoshoppten, wie man heute sagt, Fotos, wo alle immer hübscher sind und wie es ja auch vorhin schon anklang, den heutigen Anforderungen noch besser entsprechen, da kann man ja nur zurückfallen. Und wenn man dann noch ja viel über sich nachdenkt, dann kann es eben ganz schnell dazu kommen, dass man in so eine Negativspirale kommt. Vielleicht nochmal, was man dann tun kann. Es ist eben nicht so, wie die vielen Magazine sagen, dass jetzt kümmere dich doch mal um dich selbst, dass das das Allheilmittel ist. Im Gegenteil, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, dann kann es sein, da stößt man auf eine Leere. Es kann sein, dass man noch mehr ins Grübeln kommt. Deswegen ist eine Möglichkeit, da rauszukommen, die Gemeinschaft aufzusuchen. Das macht man, indem man anderen Menschen zum Beispiel hilft. Denn wenn man anderen hilft, geht es einem selber hinterher besser. Und das ist ein immer wieder gefundener Befund. Es gibt auch die Möglichkeit, das ist ganz wichtig, wurde auch schon angesprochen, dass man Einsamkeit aktiv aufsucht. Da muss man nur sozusagen es richtig machen. Wo findet man die nämlich am besten und wo hilft sie einem auch am besten? Und die Antwort ist ganz einfach, draußen in der Natur. Denn Naturerleben macht uns tatsächlich zu sozialeren Menschen. Das hat Kant schon vermutet vor 200 Jahren, aber da gibt es mittlerweile super Studien dazu, die zeigen, dass uns das Erleben von Natur macht uns hilfsbereiter, macht uns mitfühlender, hat also auf unser Menschsein als Miteinanderwesen, als soziales Wesen einen positiven Effekt.
Also der Mensch alleine in der Natur wird dadurch sozialer.
Ja, das ist das ganz Komische. Also Beispiel, mit irgendjemandem geht man in die Betonwüste oder man geht in den Wald und dann lässt jemand was fallen und dann hebt er es eher auf, wenn er im Wald ist. Also er ist hilfsbereiter. Er spendet mehr, er hat prosoziale Motive, wenn man fragt, warum du spendest. Also man kann die Motive, aber auch das Verhalten direkt untersuchen und finden, dass Menschen sich mitmenschlicher verhalten, wenn sie in der Natur sind. Und insofern ist das Aufsuchen, das aktive Aufsuchen von Natur was Gutes. Und nochmal das Gegenteil, wenn ich sage, ich brauche doch nirgendwo hingehen, ich habe doch alles auf der Webcam und brauche nur auf der Couch zu liegen, das führt dann langfristig eben zu noch mehr Vereinsamung.
Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wir in der Natur halt letzten Endes niemals allein sind, sondern da sind wir umgeben von anderem Leben, das uns auch etwas wiederum zu sagen hat, das uns anspricht, das uns zuspricht. Wir können uns da dieses einfachen Umstandes bewusst werden, dass wir eben auch Teil eines großen Netzwerks des Lebens sind. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb sehr viele kreative und schöpferische Menschen immer wieder die Natur aufgesucht haben. Selbst so einer wie Nietzsche, der ein großer Apologet der Einsamkeit gewesen ist, der seine Einsamkeit als ein hohes Gut gesehen hat, war bei Lichte sehen eigentlich nicht einsam, sondern er ging halt raus in die Berge, in Sils Maria, ließ sich ansprechen, ließ sich auch begeistern von dem Geist des Lebens, der ihn da quasi frisch um die Nase wehte. Und genau das ist es dann, was ihn auch wiederum in die Lage versetzt hat, sich mitzuteilen in der Welt. Ich denke, der alles entscheidende Punkt ist letztlich der, und das entspricht ja auch dem, was meine beiden Mitredner hier schon gesagt haben, dass wir eben diese große Konversation aufrechterhalten. Und das heißt aber immer auch zuhören lernen, es heißt dann auch in die Stille gehen und auf das Achten, was uns die Welt sagt. Der Martin Buber hat einmal sehr schön gesagt, Leben heißt angeredet werden. Und ich glaube, wenn man sich diesen Satz wirklich als ein Mantra ins Gedächtnis schreibt, ist das ein ganz gutes Prophylaktikum gegen die Krankheit der Einsamkeit.
Allein sein können schützt also doch vor der Gefahr, in die Einsamkeit zu verfallen.
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, weil wir während des Alleinseins oder im Alleinsein eben gleichsam wieder empfänglich werden. Also Alleinsein ist eine gute Schule, um ansprechbar und berührbar zu bleiben. Das ist letztlich auch das große Wissen und die Weisheit, die viele spirituelle Traditionen dieser Welt immer wieder gelehrt haben. Der Weg in die Stille, in die Meditation, eben auch ins Alleinsein ist gut, aber durchaus nicht als Selbstzweck, sondern um dadurch empfänglicher und sensibler zu werden für das, was die Welt, das Leben oder im spirituellen Kontext dann von mir aus auch Gott uns zu sagen haben. Und deswegen denke ich tatsächlich, wir sollten versuchen, auch gesamtgesellschaftlich eine Wertschätzung wieder für das Alleinsein hinzubekommen, um auf diese Weise eine gute Prophylaxe gegen Einsamkeit bauen zu können.
Massenhaft allein vereinsamt unsere Gesellschaft. Darüber diskutieren wir heute in diesem SWR2-Forum. Frau von Lersner, wie stärkt man Kinder, also die jüngsten, schwächsten der Gesellschaft, nicht in die Einsamkeit zu fallen? Also muss man sie auch anleiten, allein sein zu können, kreativ allein sein zu können?
Das würde ich unbedingt bestärken, dass dem so ist. Herr Quarch hat es ja gerade bei den Erwachsenen angesprochen, dass es wichtig ist, allein sein zu können. Ich denke, das ist eigentlich der Urzustand des Menschen. Letztlich sind wir allein, auch wenn wir soziale Wesen sind. Und je besser wir das aushalten können oder damit umgehen können, desto gesünder ist das für unsere Psyche. Zumal wir nur, wenn wir allein sein können, heißt also uns selber annehmen können. Letztlich auch können wir ja mit anderen auch gut in Kontakt treten und auch dann für unsere Bedürfnisse sorgen. Und da fangen wir bei den Jüngsten schon an. Idealerweise kriegen die das vorgelebt von ihren Eltern, ne, und wachsen in solche Gemeinschaften rein. Aber wir haben nicht selten es auch zu tun mit Kindern, die das nicht lernen. Also die zum Beispiel, und da sind wir bei der Frage, können wir da irgendwie was positiv zu beitragen? Ich denke, es geht darum, zum Beispiel konfliktfähig zu sein oder auch eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln, weil sonst immer dieser Gedanke entsteht, wenn ich hier nicht bekomme, was ich will, dann gehe ich halt woanders hin, ne? Und suche mir neue Freunde oder ziehe mich raus aus einer Interaktion. Und das macht natürlich langfristig einsam.
Und wie macht man das konkret bei Kindern? Wie bestärkt man sie in diesen Fähigkeiten?
Oh, das ist jetzt
nicht. Das klingt natürlich alles, würde jeder sofort unterschreiben, aber das ist
wenn
ja
nicht. Wenn ich da kurz einhaken darf. Dazu weiß man im Grunde genommen mittlerweile eine Menge. Derjenige, der es nicht schafft, sein Ding durchzuziehen, Udo Lindenberg würde sagen, sein Ding zu machen, ja, der immer nur reagiert und nicht selber agiert, der ist auch ganz schnell einsam, weil er ja eben immer nur was braucht von außen und wenn da nichts kommt, dann Mama, mir ist langweilig, sagen dann die Kinder. Oder Papa, mir ist langweilig. Und dann ist die beste Antwort, hey, klasse, dann kannst du endlich mal machen, was du willst und nicht, was irgendwer anders von dir will. Und dann sagen die Kinder, Wenn man sie dann aber dabei lässt und eben nicht sagt, ich schalte dir einen Fernseher an, schlimmstenfalls oder sowas, sondern sagt, ja, dann mach, dann werden die Kinder von alleine plötzlich kreativ, fangen an zu malen oder machen irgendwas. Wenn man in der Natur ist, muss man sich gar keinen Kopf machen, weil dann fangen die an, auf Bäume zu klettern, rumzulaufen oder wenn dann Wasser ist, spielen sie mit Steinen und sowas. Und dann machen die plötzlich ihr Ding. Das wissen Erzieher schon lange, was machen die? Die malen Bilder, die singen Lieder. Das muss man sich mal vorstellen, ein Lied zu singen, da hat man erstmal Hänschen klein im Kopf und dann setzt man diesen puren Gedanken in eine ganz komplizierte Folge von Atembewegungen, motorischen Ereignissen im Mund und im Zwerchfell und sonst wo um, hat noch einen Sprachoutput überlagert. Das ist höllisch kompliziert, wenn Sie das einem Roboter beibringen wollten, irgendein Hänschen klein zu singen. Jeder Zweijährige kann das. Und je öfter er es macht, desto mehr lernt er nicht nur Hänschen klein singen. Das ist schön, ja, es macht auch Spaß und das ist auch wichtig. Aber er lernt vor allem, sein Ding zu machen. Das lernt man, wenn man beim auf Bäume klettern, beim Fußballspielen, bei allem, was Kinder sowieso gerne machen und was man auch hoffentlich unterstützt, indem man es mit ihnen dann auch noch zusammen macht. Und jetzt muss ich leider wieder sagen, das iPad, das dann vor sich hin bimmelt oder irgendwie sagt, hey, was ist denn jetzt? Das genau ist es nicht. Weil genau da ich eben wieder passiv werde und was nachmale, was der vormalt oder all so Zeug. Und dazu gibt's ja auch genug Untersuchungen, dass je mehr Facebook einer nutzt, desto einsamer ist er. Je mehr einer am Smartphone ist, desto einsamer ist er. Ich glaube, wir haben einfach da eine Verantwortung ja für die Kinder. Und weil wir da heute so viel Wissen haben, was tut der Gehirn Entwicklung gut. Genau deswegen sollten wir darauf achten und eben nicht diese Entwicklung den Profitinteressen großer Firmen überlassen. Das wäre wirklich fatal und das dürfen wir nicht tun.
Ich würde das teilweise oder zum großen Teil bestätigen, was Herr Spitzer sagt. Ich denke dennoch, diese Sache mit sein Ding machen hat auch so zwei Seiten in der heutigen Gesellschaft. Weil sein Ding heißt, machen heißt natürlich, ich muss einen gewissen Leerlauf haben, um überhaupt zu entdecken, was mein Ding ist und da Begeisterung zu entwickeln und nicht nur auf dem iPad zu spielen, aber auch aushalten, dass das nicht immer geht, was ich gerade möchte. Und auch nur so kann ich in sozialen Gruppen überleben oder da Teil von sozialen Gruppen sein und werde nicht ausgeschlossen und irgendwann einsam oder frustriert, weil ich damit nicht umgehen kann, dass ich nicht immer der Sieger bin. Wir erleben das so in den Schulen oder ich erlebe das auch so in Kitas. Es gibt eigentlich keine Verlierer mehr bei Wettbewerben. Es gibt immer nur ersten, zweiten und dritten Gewinner oder so. Ja? Und da fängt das ja schon an. Und mit den Problemen haben wir in der therapeutischen Praxis mindestens genauso viel zu tun. Ne? Und meistens arbeiten wir dann in Gruppen mit den Kindern, sodass die erleben, das ist nicht totales Versagen und nicht immer der Untergang, wenn man einmal nicht gewinnt, sondern man gewinnt auf der anderen Seite eben Freunde oder man gewinnt auch mal über längere, also überhaupt intensivere Beziehungen zu entwickeln.
Ja, bei dieser Gelegenheit würde ich gerne noch eine Lanze brechen für das Thema Spiel. Denn mir scheint es tatsächlich so zu sein, dass das Spielen auch eine Kulturleistung ist, die ja, wie wenig andere uns in die Lage versetzen, etwas gegen Einsamkeit zu unternehmen, weil jedes gute traditionelle Spiel jedenfalls tatsächlich immer Menschen zusammengebracht hat. Ja, man könnte sogar sagen, Spielen ist wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass es Gemeinschaft stiftet und Verbundenheit erzeugt.
Der Mensch ist da Mensch, wo er spielt, hat Schiller gesagt.
Das hat schon Schiller gesagt, genau. Und ich selber habe mir nicht zufällig gerade ein Buch geschrieben, das heißt Rettet das Spiel. Und bei der Gelegenheit habe ich mich mal daran erinnert, als ich selber noch Jugendlicher war und dann so zum ersten Mal in die Kneipe ging, da saßen immer an den Ecktischen irgendwelche Männerrunden, die Skat spielten, die Doppelkopf spielten oder Schafskopf, je nachdem, in welche Gegend Deutschlands man sich bewegte. Aber die spielten miteinander. Die führten sicherlich keine geistig anspruchsvollen Gespräche, wie ich mir das als Philosoph wünschen würde. Aber die Leute waren miteinander irgendwie in einer Betätigung, die ihren Sinn in sich selbst trug. Die mussten da nichts leisten, die mussten keinen Output produzieren, die mussten sich nicht beweisen. Die mussten in dem Punkt auch nicht ihr Ding machen, aber sie konnten miteinander spielen. Und ich denke, das ist das, was die Kinder, das kann ich bei meinen eigenen zwei jetzt inzwischen pubertierenden Kindern genauestens bestätigen, wenn die Langeweile haben, die fangen tatsächlich von sich aus an, etwas zu spielen. Und spielen heißt dann eben, sie müssen nichts machen, aber sie können es. Sie können einfach einmal sich selber erproben und durchspielen. Und in dem Augenblick, wo sie das tun, wird ihnen die gesamte Welt zu einem Mitspieler. Und dann kann man, wer spielt, kann de facto nicht mehr einsam sein. Problem ist, wir verlagern das Spiel vermeintlicherweise an Maschinen inzwischen, die eigentlich selber spielen und der davor sitzt, der sitzt irgendwie nur und wohnt diesem Spiel bei. Das ist gar kein richtiges Spiel und deswegen eher ein flaches Surrogat für das, was am Ende des Tages uns wirklich helfen könnte.
Man kann natürlich auch bei Computerspielen miteinander spielen und tatsächlich dann auch erstmal im digitalen oder virtuellen Menschen kennenlernen und sie dann durchaus auch in der realen Welt kennenlernen und daraus dann auch Freundschaften entstehen lassen, um diesen Aspekt wenigstens auch einmal kurz erwähnt zu haben. Ich möchte jetzt ganz gerne
aber
noch.
Aber das ist ein Problem. Moment, das muss ich mal kurz was sagen. Ganz wichtig. Das wird ja immer so gesagt. Das Problem ist nur, wenn nach einer großen Studie amerikanische Mädchen zwischen 8 und 12 7 Stunden in Facebook sind und 2 Stunden im realen Leben mit anderen Mädchen zusammen sind, dann stimmt halt was nicht. Und wenn ich mir überlege, die neuesten Zahlen zum Bildschirmmedienkonsum, das sind die 13- bis 18-Jährigen 9 Stunden täglich im Durchschnitt und die unter 12-Jährigen, 8- bis 12-Jährigen 6 Stunden. Das ist doch das Problem.
Und da kann man nicht,
das darf man nicht beschönigen. Es kommt auf die Dosierung an. Und wir sind da maximal am Überdosieren und werden uns noch in einigen Jahren wirklich Gedanken machen. Was haben wir da eigentlich unseren jungen Leuten angetan? Und wir haben das dauernd immer nur beschönigt, so wie Sie es gerade gemacht haben. Und das sollen wir nicht. Und nochmal, das Spielen, da geht es um wirklich das Miteinanderspielen. Wenn ich Udo Lindenberg zitiert habe, habe ich das vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich habe auch Fußballspielen gesagt, da muss man sich auch schon verabreden. Aber jeder muss die Regeln im Kopf behalten. Und Spielen, gemeinsam spielen geht auch nur, wenn alle sich an die Regeln halten. Weil Spielen, da gehört immer das Regeln einhalten dazu. Und wenn mal einer die Regel übertritt, dann hat man gleich Nachdenken über Regeln. Und dann wird es noch mal komplizierter. Aber ich denke mir, das Allerwichtigste beim Spielen und bei diesen Erlebnissen von Selbstwirksamkeit beim Singen, man kann ja auch gemeinsam singen, macht viel mehr Spaß, ist dann die Gemeinsamkeit und da lernt man eben auch, ja, als soziales Wesen in der Gruppe zu funktionieren. Mensch, ärger dich nicht spielen, da lernt man verlieren. Natürlich. Und es ist ganz wichtig, dass wir das tun und da bauen wir Resilienz gegen Einsamkeit auf oder ab, ja, wenn wir es falsch machen.
Vielleicht noch ein Punkt, denn wer spielt, konsumiert auch nicht und das ist mir ganz wichtig. Und wenn wir konsumieren, dann nehmen wir die Dinge auf, ohne dass sie uns irgendetwas angehen, ohne dass sie uns berühren. Wir futtern immer in uns rein und fragen nur, was kommt als nächstes. Aber wenn wir im Spiel sind, wenn wir uns angehen lassen und berühren lassen, dann sind wir auch wieder im Gespräch. Und ich glaube, da lernen wir dann eben auch wieder mit anderen umzugehen, Konflikte auszuhalten, verlieren zu können, Kompromisse zu schließen, all das, was uns letztlich am sichersten vor Einsamkeit schützen kann.
Ich glaube aber, dass die Sehnsucht nach gelebten Beziehungen, nach Nähe, nach Zeit miteinander in der jungen Generation durchaus sehr groß ist. Denn das ist ja auch die Generation, die sagt, wir wollen eine andere Work-Life-Balance haben als unsere Eltern, die fast nur noch arbeiten und erschöpft und völlig K.O. nach Hause kommen. Wir wollen zwar auch einen guten Job haben, aber wir wollen Zeit haben für unsere Liebesbeziehung und auch für unsere Familie. Dieser Trend in der jüngeren Generation ist auch sehr klar sichtbar.
wenn ich da kurz drauf reagieren darf. Ich denke, der Trend ist eindeutig sichtbar, wobei ich den eher auf der Wunschebene sehe als in der Praxis. In der Praxis sehe ich eher noch eine Fortführung dieses neokapitalistischen Gedanken, du musst was schaffen, du musst was leisten. Wenn wir uns heute die Lebensläufe angucken von, also ich arbeite ja auch an der Universität, wenn ich da Bewerbung bekomme, was diese jungen Menschen schon alles gemacht haben an Praktika und Sprachkursen und ich weiß es nicht was, dann ist das fast noch eine Potenzierung oder deutlich eine Potenzierung dessen, was ihre Eltern gemacht haben. Insofern ja, die Sehnsucht sehe ich absolut. Die Praxis ist jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt so gestrickt. Und was ich noch ergänzen möchte zu Herrn Quarch, wir müssen unterscheiden zwischen in Kontakt sein und in Beziehung sein. Menschen heute sind sehr viel mehr in Kontakt mit anderen und gerade diese Jugendlichen, das wir hatten es gerade angesprochen mit den sozialen Medien, ne? Aber sie sind nicht mehr in Beziehung. Und das ist vielleicht auch in der Gesellschaft noch nicht so ganz angekommen, dass viele Kontakte nicht unbedingt heißt, menschliche Nähe zu haben, wie Sie sie gerade angesprochen haben. Ne?
Herr Spitzer, Sie warnen in Ihrem Buch unter anderem davor, dass Einsamkeit ansteckend sei. Und Sie beziehen sich darauf auf eine sehr erstaunliche Langzeitstudie, die begann 1948 in einem Dorf in den USA. Regelmäßig wurden dann diese Einwohner und auch die nachfolgenden Generationen untersucht und befragt. Und zusammenfassend lässt sich sagen, Einsamkeit ist ansteckend und ähnlich wie bei einer Infektionskrankheit ist die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung höher, je näher man zusammenlebt. Wie genau funktioniert dieser Mechanismus?
Es geht hier letztlich da um das, was man Social Contagion, also soziale Ansteckung nennt. Und das hat auch wieder mit was tief Menschlichem zu tun, nämlich dass wir in der Lage sind, uns gut in andere einzufühlen und auch Emotionen von anderen unmittelbar mitzuerleben. Man kennt das ansteckende Lachen, das ansteckende Gähnen, die ansteckende Angst. Und nun hat man eben tatsächlich herausgefunden in dieser wahnwitzigen, aufwendigsten Studie, die es jemals gegeben hat, dass der Freund eines einsamen Menschen, also der Einsamkeit erlebt, der neigt 4 Jahre später auch dazu, Einsamkeit zu erleben. Und dessen Freund sogar auch noch ein Stück weit. Und sogar dessen Freund noch ein kleines Stück weit. Und erst der vierte sozusagen nicht mehr, dass man es nachweisen kann. Aber der dritte, bei dem kann man es sogar noch nachweisen.
Man wird förmlich mit runtergezogen, kann man das so beschreiben.
Exakt. Man nennt das so. Der Volksmund sagt, du ziehst mich runter. Und an dem, was der Volksmund sagt, ist was dran. Die Daten, die man da erhoben hat, wie allgemeingültig sind die? Das trifft also auf eine amerikanische Kleinstadt zu. Da muss man sich mal vorstellen, wie man da lebt und so weiter. Aber es ist trotzdem interessant, dass man es da auf jeden Fall mal gefunden hat, an so 4.000, 5.000 Leuten, dass der Freund einen runterziehen kann. Interessant ist, die Schwester kann oder der Bruder kann einen nicht runterziehen, da findet man null Effekt. Der Partner schon, der Nachbar auch, aber wenn der ein bisschen weiter weg wohnt, schon wieder nicht. Und es ist tatsächlich, wenn der Freund 5 Meilen weit weg wohnt, ist er nicht so ansteckend, wie wenn er 1 Meile weit weg wohnt. Und wenn er 20 Meilen weg wohnt, ist er noch weniger ansteckend.
Also es spielt weniger die Genetik eine Rolle, sondern tatsächlich die räumliche, die körperliche Nähe. Was bedeutet das denn zum Beispiel für die Unterbringung von Flüchtlingen, wenn viele von der Tendenz her von Einsamkeit bedrohte Menschen zusammen auf sehr engem Raum sind?
Den Zusammenhang sehe ich jetzt nicht unmittelbar. Wir haben große Schwierigkeiten in den Gemeinschaftsunterkünften der Geflüchteten, wobei jetzt das Thema Einsamkeit da vielleicht eher eine untergeordnete Rolle spielt. Die Leute sind in der Regel gut in Kontakt mit ihren Familien, sei es, weil die einfach mit dabei sind oder sei es, weil sie ihr gesamtes Geld, was sie eigentlich haben, in Telefonkarten investieren und täglich mit ihrer Familie zu Hause kommunizieren, was sie auch tatsächlich psychisch aufrechterhält, würde ich sagen. In den Gemeinschaftsunterkünften haben wir eher das Problem von zu großer Enge und Perspektivlosigkeit, was dann schnell auch mal in Aggressionen umschlägt, wenn da nicht soziale Netze sind. Soziale Netze im Sinne von Familie, aber auch das Sozialsystem in Deutschland, was sich da Gedanken machen sollte, mit den Menschen umzugehen.
Anfang des Jahres hat die britische Premierministerin Theresa May bekannt gegeben, dass die Staatssekretärin für Sport und Ziviles, das ist Tracy Crouch, nun auch die Aufgabe übernehmen soll, der zunehmenden Vereinsamung von wachsenden Teilen der britischen Bevölkerung entgegenzuwirken. 15% der Briten seien betroffen, heißt es. Und die Medien hier jubelten dann, dass Großbritannien nun eine Ministerin für Einsamkeit habe. Sie soll sich um Menschen kümmern, die niemanden haben, mit dem sie reden oder mit dem sie auch ihre Gedanken und ihre Erfahrungen teilen können. Was muss denn die deutsche Politik dringend gegen die Vereinsamung in der deutschen Gesellschaft tun?
Ich würde zunächst mal generell in Frage stellen, ob das eine Aufgabe für die Politik ist. Die Politik kann vielleicht ein Ambiente schaffen, sie kann eine Atmosphäre schaffen, in der dann Initiativen wachsen können, die etwas gegen Einsamkeit bewirken können. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Technik, ein Rezept, ein Masterplan gibt, der die Einsamkeit aus der Welt schaffen kann. Denn es ist, wie ich schon sagte, ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo im Prinzip alle beteiligt sind und alle irgendwie mitziehen müssen. Selbstverständlich kann Politik versuchen, Projekte zu unterstützen, gerade auch um gegen die Altersarmut anzukommen, wo Menschen miteinander zusammenziehen, dass man das irgendwie steuerlich begünstigt oder dergleichen. Aber das sind, glaube ich, für auf lange Sicht alles verschiedene Stellschrauben, die man dreht, die aber eben das Kernproblem, was irgendwo in unserer Denkweise, in unserem Menschenbild, in unserem gesellschaftlichen Selbstverständnis verankert ist, nicht wirklich in den Griff bekommen werden. Da würde ich mir dann eben doch auch mehr noch einen gesellschaftlichen Diskurs wünschen. Deswegen ist es toll, dass wir jetzt hier so ein Gespräch führen und dass Herr Spitzer dazu Bücher schreibt. Wir brauchen, glaube ich, eine wirklich breite Diskussion darüber, wie wir miteinander leben wollen, gerade auch vor dem Hintergrund, den nun so mit großer Macht über uns hereinbrechende Digitalisierung, die von den einen hochgejubelt wird, von den anderen als Albtraum gesehen wird. Wir müssen vor diesem Hintergrund einfach nochmal fragen, was wollen wir Menschen eigentlich? Was wollen wir auch mit unseren technischen Geräten? Wie wollen wir miteinander leben? Diese Diskussion sollte die Politik anstrengen. Anstatt irgendwie zu sagen, wir müssen Digitalisierung fördern, wo kein Mensch versteht, was das heißen soll. Nein, wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs, wie menschliches, soziales, gesellschaftliches Miteinander vor dem Hintergrund technischer Innovationen heute und in Zukunft gestaltet werden kann. Und da würde ich mir tatsächlich von unseren Politikern sehr viel mehr Mut, sehr viel mehr Offenheit, sehr viel mehr Diskursbereitschaft erwarten, anstatt sich in irgendwelche Fantasiethemen zu vergraben.
Ich denke aber dennoch, dass Politik da auch Beiträge zu leisten kann. Ob das jetzt ein ganzes Ministerium für Einsamkeit sein muss, sei mal dahingestellt. Aber ich denke schon, Einsamkeit entsteht ja auch über das Auseinanderklaffen der Gesellschaft, ne? Und darüber, dass große Bevölkerungsgruppen sich abgehängt fühlen. Und ich denke, hier ist die Frage natürlich, inwiefern ist die Politik dazu allein in der Lage? Sicher nicht. Da geht es dann auch sehr um ökonomische Zwänge, die mit zu berücksichtigen sind. Aber hier kann Politik schon auch einen Diskurs fördern, wo es wieder darum geht, Menschen einzubinden und nicht sozial zu isolieren, was sie auch sind, wenn sie arm sind oder dem Mainstream nicht mehr folgen können. Das würde ich schon auch als Aufgabe der Politik betrachten.
Ganz unbenommen. Nur, ich sag mal, die Politik kann nicht dieses subjektive persönliche Empfinden der Einsamkeit in irgendeiner Weise effizient bekämpfen. Aber natürlich soziale Isolation, wir haben das ja am Anfang auch zu Recht voneinander getrennt, da kann einiges unternommen werden, da muss auch einiges getan werden. Allerdings sehe ich im Augenblick nicht, auch wenn ich die großen Koalitionen mir anschaue, dass unsere Politiker tatsächlich da schon auf der richtigen Spur wären.
Man weiß doch zum Beispiel, dass Einsamkeit auch mit Armut zusammenhängt. Und da wäre natürlich schon die Politik gefordert zu gucken. Also wer arm ist, hat deutlich weniger Möglichkeiten, am sozialen Leben teilzunehmen. Kann nicht ins Kino gehen, kann sich bestimmte Dinge nicht leisten, kann nicht auf Reisen gehen, um auch Kontakt und Beziehungen zu anderen Kulturen zu pflegen. Da kann die Politik natürlich schon was tun. Und was Altersarmut angeht, natürlich auch. Oder die Förderung von alten WGs beispielsweise.
Ja, oder von Mehrgenerationenhäusern. Wir bauen ja Altenheime und Kindergärten. Man kann die irgendwie zusammenbauen und dann stellt man fest, dass sich das gegenseitig wunderbar ergänzt und jeder was davon hat. Die Ungleichheit müssen wir bekämpfen, denn die fördert natürlich auch soziale Isolation. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, ob eben das Zwei-Zimmer-Apartment wirklich die Wohnform ist, die wir alle zu unserem besten Glück anstreben wollen. Und wenn man mal merkt, dass das vielleicht nicht das Beste ist, dann kann man sich überlegen, wie man anders bauen könnt. Also im Gesundheitsministerium muss man über Einsamkeit diskutieren, weil das eben krank macht. Und in vielerlei Hinsicht sollte man da mehr machen. Aber nicht in dem Sinne, dass man jetzt so ein paar Tipps umsetzt, denn damit ist es nicht getan. Es geht tiefer in uns rein.
Ich denke tatsächlich, an der Stelle hat so ein Einsamkeitsministerium doch zumindest den Aspekt, dass es dieses Thema aus der Tabuzone rausholt. Sie hatten das vorhin angesprochen, Frau Striegel. Es ist ja doch auch ein Tabu zu sagen, ich bin einsam, ich fühle mich alleine, ich fühle mich nicht so wertvoll wie der Rest der Gesellschaft, was mir immer oder das, was mir als Bild immer so vorgespiegelt wird. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir dann doch wieder auch bei dem gesellschaftlichen Diskurs, der vielleicht angestoßen oder scheinbar auch angestoßen wird durch so die Gründung eines Einsamkeitsministeriums, denn der ist ja in vollem Gange, dieser Diskurs. dann sind wir auch ein bisschen auf dem Weg, diese soziale Isolation aufzubrechen. Und Menschen kommen wieder ins Gespräch oder trauen sich auch zuzugeben, ja stimmt, eigentlich bin ich auch nicht einer von denen, die man auf den, weiß ich nicht, Zeitungscovern oder im Facebook im perfekten Foto sieht, sondern eigentlich habe ich auch noch eine andere Seite und ich sehe, das geht anderen auch so und das ist menschlich und kein Versagen.
Mich wundert, Frau von Lersner, dass Sie nicht sagen, wir bräuchten mehr Therapieplätze. Sie sind Psychotherapeutin.
Ja. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, das zu pathologisieren. Denn ich sehe auch diesen gesellschaftlichen Trend, den Herr Quarch ganz am Anfang angesprochen hat. Und ich finde es schwierig zu sagen, wir haben jetzt viele einsame Menschen, die aus ganz vielen Gründen einsam sind und schicken die jetzt in die Psychotherapie. Das heißt, wir haben dann dafür so eine Ecke und dort müssen die gucken, wie sie wieder klarkommen. Ich denke, das Problem geht tiefer und wir sollten tatsächlich eher an anderen Stellschrauben da arbeiten. Natürlich, wir haben auch das Problem in Deutschland, dass wir viel weniger Therapieplätze haben, als notwendig wären, auch für die Nicht-Einsamen. Insofern bin ich immer die Erste, die auch für mehr Psychotherapie ist. Aber ich finde, wir müssen wirklich schauen, dass wir da ein gesellschaftliches Phänomen nicht so sehr auf diese pathologische Schiene bringen, sondern ein bisschen tiefer nachdenken.
Doch keine Krankheit, die Einsamkeit. Herr Quarch,
ich würde auch gerne in diese Kerbe hineinhauen und sagen, die besten Therapieplätze, die wir dafür haben, sind eigentlich die Arbeitsplätze. Und wir sollten hier auch einen Blick auf die Wirtschaft und auf die Unternehmen lenken. Denn ich sehe, dass dort das Bewusstsein dafür, dass man etwas gegen diese gesellschaftliche Vereinsamung unternehmen muss, doch in einem relativ hohen Maße ausgeprägt ist. Ich arbeite selber relativ viel mit Unternehmen zusammen und weiß, dass es dort durchaus eine Sensibilität für diese Themen gibt, weil man da eben auch merkt, ja, die Menschen kriegen nicht so schnell Burnout, sie fliegen nicht so schnell aus der Kurve, wenn in den Unternehmen eine Kultur herrscht, wo ein gewisser solidarischer Geist besteht, wo eben nicht diese Mentalität da ist, ich muss mich hier gegen den anderen behaupten, wir müssen einen Konkurrenzkampf miteinander austragen. Die Unternehmen können da unglaublich viel Gutes bewirken. Wir müssen es ja bloß klar machen, sagen wir mal, ein normaler, durchschnittlicher Mensch verbringt mehr als 8 Stunden am Tag mit seiner Arbeit. Ja, da beginnt das Ganze eigentlich. Und wenn wir es hinbekommen, Unternehmenskulturen zu fördern, in denen miteinander gesprochen wird, in denen auch Zeit für so etwas wie das kreative, informelle Miteinander ist, dann wird es nicht nur den einzelnen Beschäftigten gut tun, es wird auch den Unternehmen im Ganzen gut tun. Das kann man inzwischen übrigens auch wunderbar empirisch darstellen, dass das nicht irgendeine schöne philosophische Spekulation ist, sondern wirklich harte Fakten, die auch einen ökonomischen Gewinn am Ende mit sich bringen werden. Also hier könnte man eben auch durchaus ansetzen und in den Unternehmen dafür werben, dass man mehr Zeit für das menschliche Miteinander, für die Begegnung der Kollegen herstellt, den solidarischen Geist stärkt. Ich hatte jetzt gerade einen ganz schönen Fall gelesen von einem Unternehmen in Berlin, die einem Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben haben, sich um seinen kranken Sohn zu kümmern. Da hat man quasi Überstunden gespendet. Wunderbares Zeichen dafür, dass Gemeinschaft in Unternehmen möglich ist und dass sie tatsächlich Menschen aus der Vereinsamung herausreißen können.
Mir ging es mit dem Buch auch nicht darum, jetzt Einsamkeit zu einer Krankheit zu machen, die man dann auf Krankenschein nimmt und dann
das
mehr
Psychiatrie betten. Das suggeriert natürlich Ihr Titel.
Der Titel soll das machen, was alle Titel machen, nämlich Aufmerksamkeit erzeugen, dass man denkt, huch, was ist denn da? Und das schafft er, glaube ich, ganz gut. Und darauf kam es mir natürlich und dem Verlag auch an. Was die gesellschaftliche Bedeutung und die Pathologisierung anbelangt, es gibt ja auch das Gegenteil davon. Depressive Männer. Die gab es vor 50 Jahren so gut wie nicht. Da gab es viele Männer, die haben gesoffen und sich irgendwann erhängt oder erschossen. Aber depressiv waren die nie. Warum? Männer, die durften nicht depressiv sein. Das haben wir heute noch. Man darf ja nicht zugeben, dass an mir so ein Makel ist. Deswegen wurde ja auch der Burnout erfunden. Das ist ein anderer Name dafür. Und das darf man dann. Gebrannt haben darf man das. So wie ein Herzinfarkt haben darf man auch, weil da hat man ja mal gearbeitet. Und dann gehört das zum guten Ton bei Managern. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Was man daran schön sieht, ist, wenn man in einem gesellschaftlichen Umfeld, wo die Krankheit gar nicht sein darf, steckt und man hat sie dann ist es auch ganz furchtbar, denn dann wird das Ganze fehlgedeutet und man bekommt auch keine Hilfe. Und deswegen, ja, Einsamkeit ist schmerzhaft, Einsamkeit wird eben wirklich schmerzlich erlebt und das ist nicht ein Volksmundredensart, ach, es schmerzt mich, dass du jetzt von mir gehst oder so. Nein, das sagen wir, weil es so ist, weil es wirklich schmerzt. Deswegen ist mir wichtig, aufzuklären und eine Diskussion anzuregen. Und als das mit dem Ministerium aufkam, habe ich auch nicht gedacht, oh Gott, was machen die denn da? Ich habe gedacht, hey, wunderbar, jetzt wird wieder über Einsamkeit diskutiert. Ein paar Wochen davor war es auch wieder. Und es ist wichtig, dass wir darüber reden, so wie wir es jetzt auch getan haben, wofür ich auch meinen Mitstreitern sehr dankbar bin, dass wir das tun. Denn ich glaube, dann kann sich wirklich was ändern, dass wir dann nicht sagen, sollen mal die anderen das richten, die Politiker oder wer auch immer. Wir sind angesprochen und es geht eben tiefer, darüber nachzudenken. Das ist immer ein guter Anfang, denn dann ändert sich vielleicht auch was.
Massenhaft allein, vereinsamt unsere Gesellschaft? Das war die Frage. Heute im SWR2 Forum mitdiskutiert haben die Berliner Psychotherapeutin Dr. Ulrike von Lersner, der Philosoph Dr. Christoph Quarch aus Fulda und der Arzt und Hirnforscher Professor Manfred Spitzer. Sein Buch Einsamkeit, die unerkannte Krankheit ist bei Drömer erschienen. Die Gesprächsleitung hatte Sonja Striegel.